Fünfter Vortrag, Penmenmore, 23. August 1923, des Menschen Beziehungen zu den drei Welten. Der Traum, von dem wir einiges gesprochen haben und der, wie ich schon sagte, mit Recht nicht als etwas allzu Wichtiges in das gewöhnliche Erdenleben hereingesetzt werden soll, ist aber von unermesslicher Wichtigkeit, wenn man die Beziehungen des Menschen zur übersinnlichen Welt kennenlernen will. Und er führt uns ja eigentlich zunächst an dasjenige Gebiet des Erdenlebens heran, in dem der Mensch die übersinnliche Welt so berührt, dass da aufhören die äußeren Naturgesetze, so dass die Traumbilderwelt in der Tat dasteht wie ein Schleier, der die geistige Welt verhüllt. Man kann sagen, hier ist der Mensch, hier der Schleier des Traumes. Dahinter ist die geistige Welt. Aber es ist nun der große Unterschied, ob man, wie es beim träumenden Bewusstsein geschieht, unbewusst in die geistige Welt hineingeht oder ob man durch Imagination und Inspiration bewusst in diese geistige Welt hineingeht. Und geht man bewusst durch Imagination und Inspiration in diese geistige Welt hinein, dann nimmt sich alles anders aus als in der physisch natürlichen Welt. Dann erweist sich vor allen Dingen hinter dem Schleier des Traumes, hinter dem also, was die Griechen das Chaos genannt haben, die sittlich-moralische Welt als eine ebenso wirkliche wie hier in der Sinnenwelt die natürliche Welt. Die Welt, die beherrscht ist von den Naturgesetzen. Aber das Chaotische des Traumes, das Durcheinanderwirbeln des Traumes, das macht uns ja schon aufmerksam darauf, dass es mit dieser Welt, die hinter dem Chaosschleier liegt, seine ganz besondere Bewandtnis habe. Von dieser Welt kann eigentlich erst gesprochen werden, wenn man in der Betrachtung so weit gekommen ist, wie wir jetzt hier in diesen Vorträgen gekommen sind. Dasjenige, was der Mensch für das gewöhnliche Bewusstsein von der äußeren Welt sieht, das ist ja nur die äußere Offenbarung. Das ist eigentlich eine große Illusion, denn hinter alledem steckt erst die geistige Wirklichkeit, die darinnen tätig ist. Und im Grunde genommen taucht der Mensch, indem er träumt, in diese geistige Wirklichkeit ein, aber noch nicht voll vorbereitet dazu, so dass ihm dasjenige, was ihm in der geistigen Welt entgegenkommt, durcheinander wirbelt, dass es ihm ungeordnet erscheint. Und wir haben zunächst vorzugsweise die Aufgabe zu erkennen, warum der Mensch mit dem Traume in eine gegenüber der natürlichen Welt so ungeordnete, so chaotische Welt hineinkommt. Ich werde also gerade heute, um in der Betrachtung über den Traum weiterschreiten zu können, genötigt sein, Ihnen über dasjenige etwas zu berichten, was Imagination und Inspiration in der geistigen Welt schauen können, wahrnehmen können. Da zeigt sich vor allen Dingen, sobald man mit vollem Bewusstsein durch Imagination und Inspiration in diese geistige Welt eintritt, erscheint sie sofort als eine Dreiheit. Und so könnten wir von der Welt überhaupt erst sprechen und von unserem Thema Entwicklung der Welt und des Menschen, wenn wir es bis zu dieser Stelle der Betrachtung gebracht haben, an der wir jetzt stehen. Denn da erst kann ich davon sprechen, dass der Mensch von der äußeren Welt, vor der also sinnlich sich offenbarenden, in Wirklichkeit geistigen Welt als vor einer Dreiheit steht, eigentlich vor drei Welten steht. In dem Augenblicke, wo man den Schleier durchdrungen hat, der das Chaos ist, steht man nicht vor einer Welt, steht man vor drei Welten. Und diese drei Welten haben ihre ganz bestimmten Beziehungen, ihre ganz bestimmten Verhältnisse zum Menschen. machen wir uns zunächst dasjenige, was hier vorliegt, durch eine Art schematischer Zeichnung klar. Wenn wir also hinauskommen durch den Schleier des Chaos hindurch, ich werde später zeigen, wie man dieses Hinauskommen auch beschreiben kann als ein Überschreiten der Schwelle in die geistige Welt hinein, wenn man da hinauskommt, schaut man drei Welten. Diese drei Welten sind erstens diejenige, die man eben erst verlassen hat, die sich etwa verwandelt zeigt, die aber dennoch auch für das geistige Dasein da ist. Sie erscheint einem, wenn man den Schleier des Chaos durchstoßen hat, wie in einer Erinnerung. Man ist hinübergetreten in die geistige Welt und so, wie man sich hier an etwas erinnert, so erinnert man sich an dasjenige in der geistigen Welt, was überhaupt physisch-sinnliche Welt ist. Es ist das also die erste Welt. Die zweite Welt, die einem entgegentritt, ist diejenige Welt, die ich in meinem Buche Theosophie die Seelenwelt genannt habe, die Welt der Seelen. Und die dritte Welt, die höchste der Welten, die einem da entgegentreten, das ist die eigentliche geistige Welt. Die dritte Welt ist also die Welt des Geistes. Ich werde die Sache zunächst nur schematisch erklären, aber durch die Beziehungen, in denen diese drei Welten zum Menschen stehen, wird Ihnen manches über diese drei Welten zum Bewusstsein kommen. Ich will also zu diesen drei Welten, die Ihnen gewissermaßen in drei Etagen aufsteigend als die unterste, die mittlere, die höchste Welt erscheinen, ich will den Menschen in diese drei Welten in Beziehung setzen. Zur ersten Welt, den Kopf, zur zweiten, die Brustorganisation, alles das, was Rhythmus umfasst, Atmungsorganisation, Blutzirkulationssysteme und zur dritten, das Stoffwechselgliedmaßensystem, alles dasjenige, was den Stoffwechsel umfasst, dass der Mensch sich ernährt, dass der Mensch verdaut, das Verdaute im Körper verbreitet, dadurch die Bewegungen erzeugt, dadurch hat man es hier mit dem Stoffwechselgliedmaßensystem zu tun. Ich zeichne absichtlich hier für die Brust einen geschlossenen Kreis, für den Kopf einen offenen Kreis und auch für das Gliedmaßensystem einen nicht geschlossenen Kreis. Ich mache das absichtlich, weil der Kopf des Menschen für die sinnliche Anschauung nach oben erst recht geschlossen erscheint. Ich müsste also, wenn ich für die sinnliche Anschauung zeichnete, den Kopf oben geschlossen zeichnen. Das ist er aber nicht, der Menschenkopf, für die geistige Anschauung. Für die geistige Anschauung ist der Menschenkopf nach oben offen. Denn dasjenige, was gar nicht dem Geisterland angehört vom Menschen, das ist die Knochenmasse. Die Knochenmasse ist ganz physischer Natur. Die gehört gar nicht dem Geisterland an. Wenn Sie geistig ein menschliches Haupt betrachten, hier die dicke Schädeldecke weiß, so ist dieses überhaupt für die geistige Betrachtung nicht da. Nur dasjenige, was darüber ist als Haut, das erscheint der geistigen Betrachtung noch etwas rot. Da sind dann die Haare drauf. Aber für die geistige Betrachtung tritt etwas anderes auf. Sehen Sie, da ist dasjenige, was ich hier weiß gezeichnet habe, nicht vorhanden. Dagegen lauter Geisthaare, das heißt Strahlen, die da in den Menschen eindringen, die nur etwas gehindert werden, abgehalten werden durch die physische Haut, gelbe Strahlen. Aber da, wo Knochen ist im Menschen, da kann der äußere Geist am leichtesten eindringen und er dringt strahlenförmig ein, so dass sie, wenn sie den Menschen zunächst mit physischem Auge betrachten, die physische Menschengestalt vor sich haben. Da sehen sie also oben am Kopf, wenn der Mensch noch nicht einen, Kahlkopf bekommen hat, seine Haare rot. Dann aber sehen sie da, wo die Knochenwölbung oben ist, geistig nichts vom physischen Menschen. Dagegen ganz strahlig, sonnig strahlig, ziehen da die geistigen Welten in ihn ein, blau. So dass ich also dasjenige, was da ineinander sich schiebt, bei der Menschenbetrachtung ebenso zeichnen müsste. Da ist der Mensch als physisches Wesen, Zeichnung links, und da ist der Mensch als geistiges Wesen, nichts, aber viele einziehende Strahlen, Zeichnung rechts. So dass ich aus diesem Grunde den Kopf hier oben nicht als einen geschlossenen Kreis, sondern ungeschlossen gezeichnet habe, weil in der Tat in das Menschenhaupt das Geistige fortwährend eindringen kann, dadurch, dass hier ein peripherisches Knochengewölbe ist. Nichts am Menschen ist unzweckmäßig. Der Mensch hat, ich möchte sagen, aus der vollen Bedachtheit der Weltenregierung heraus diesen oben abgeschlossenen Kopf. Denn da dringt durch dasjenige, was den Geist am leichtesten in den Menschen einlässt, durch die äußere Knochenmasse das Geistige in das Innere. Wenn man in der Lage ist, den Menschen geistig zu betrachten, so kommt man darauf, das größte Erstaunen darüber zu haben, wie leer eigentlich der Menschenkopf durch das eigene Innere des Menschen ist. Dem Kopf gibt nämlich das eigene Innere des Menschen am allerwenigsten. Der Mensch hat eigentlich in Bezug auf das Geistige von sich aus eine ganz leere, hohle Kugel da oben sitzen. Und alles Geistige muss in den Kopf hineinkommen von außen. Das ist nicht so mit den anderen Gliedern des menschlichen Organismus. Die sind, wie wir gleich nachher hören werden, von sich aus geistig. Nun unterscheiden wir danach also auch im Menschen drei Glieder: den Kopf, das rhythmische System, das Stoffwechselgliedmaßensystem. Diese drei Glieder der menschlichen Natur stehen nun in einer ganz bestimmten Beziehung zu den drei Welten. Von dieser Beziehung des Menschen, von dem, was im menschlichen Haupte oder dem Nervensinnessystem, von dem menschlichen Brustsystem oder dem Atmungszirkulationssystem oder dem dritten System, dem Bewegungsstoffwechselsystem, was vom Menschen zu diesen drei Welten in Beziehung steht, das werde ich dann weiter besprechen. Wenn wir von dieser Charakteristik der Dreigeteiltheit des Menschen und der Dreigeteiltheit der Welt nun zu den Beziehungen zwischen beiden übergehen, dann ist es gut, wenn man in jede der drei Welten das Substantielle und die Aktivität unterscheidet. Ich werde also sowohl bei der geistigen Welt wie bei der Seelenwelt wie bei der stofflichen, sinnlich-physischen Welt das Substantielle und die Tätigkeit, die Aktivität unterscheiden. In Wirklichkeit sind Substanz und Aktivität eines, aber sie wirken nach der Welt hin in verschiedener Weise. Sie können sich das an der Substantialität ihres eigenen menschlichen Wesens klar machen. Sie haben in ihrem Arm ihre Substanz. Wenn diese Substanz nicht in Ordnung ist, dann werden sie irgendeinen Schmerz im Arm empfinden. Da zeigt sich, da offenbart sich dasjenige, was in der Substanz nicht in Ordnung ist, nach innen. Wenn die Tätigkeit des Armes nicht in Ordnung ist, so geben sie vielleicht dem Mitmenschen einen Schlag. Das tut dem anderen weh. Da ist die Tätigkeit nicht in Ordnung. Dennoch aber, dieses Substantielle und die Tätigkeit sind in ihrem Arme eines, aber sie äußern sich, sie offenbaren sich in verschiedener Weise nach außen. So müssen wir in jeder der drei Welten ein Substantielles und eine Aktivität unterscheiden. Ich will dieses so unterscheiden, dass ich das Substanzielle überall als das Rote, die Tätigkeit überall als das Gelbe bezeichne, so dass wir also haben in der spirituellen Welt Aktivität Gelb, Substanz Rot, in der Seelenwelt Aktivität Gelb, Substanz Rot, in der physisch-sinnlichen Welt Aktivität Gelb, Substanz Rot. Wenn wir nun den menschlichen Kopf betrachten, so ist dieser menschliche Kopf seiner Substanz nach ganz aus der physischen Welt herausgebildet. Die Substanz des Kopfes ist zunächst während der menschlichen Embryonalentwicklung aus der Substanz, die von den Eltern herrührt, genommen. Und die weitere Ausbildung des Kopfes erfolgt auch dadurch, dass dem ganzen menschlichen Kopf und Sinnes- und Nervensystem die Substanz dieser irdisch-stofflichen Welt zugrunde liegt. So dass ich sagen muss, der Kopf ist aus der Substanz der physisch-sinnlichen Welt gebildet. Dagegen ist alle Tätigkeit, welche diese Formen des menschlichen Kopfes plastisch ausbildet, all dasjenige, was dem menschlichen Kopfe aus der Substanz heraus durch Aktivität Form gibt, das ist ganz und gar aus der geistigen Welt herausgebildet, so dass der Kopf in Bezug auf die Aktivität ganz und gar aus der geistigen Welt herausgebildet ist. Deshalb muss der Kopf auch nach oben offen sein, in geistiger Beziehung, damit die geistige Tätigkeit hereinkommen kann. So dass sie also in jedem Augenblicke ihres Lebens sich sagen können, in meinem Haupte habe ich etwas, was der Substanz nach, dem Stoffe nach, ganz aus der Erde genommen ist, was aber so zusammengesetzt ist, so plastisch gebildet ist, dass niemals irdische Kräfte dieses menschliche Haupt bilden könnten. Die Formen dieses Menschenhauptes sind ganz und gar aus der geistigen Welt herausgebildet, sind sozusagen Himmelsschöpfungen. Es ist gerade sehr tiefgehend für den geistigen Betrachter, dieses menschliche Haupt in Bezug auf die Welt zu betrachten. Der Mensch richtet, wenn er geistig betrachtet, seinen Blick auf irgendeine Pflanze. Er sagt sich, die Pflanze hat eine bestimmte Form. Ihre Substanz hat sie aus der Erde genommen. Aber die Form ist aus der ätherischen Welt, also noch aus der Raumeswelt. Betrachtet der Mensch ein Tier, so sagt er sich, dieses Tier hat die Substanz seines Kopfes ganz und gar aus der Raumeswelt. Aber in seine Tätigkeit fiel schon etwas Geistiges herein. Das höchste Geistige, dasjenige, was man eigentlich himmlisch nennen kann, spielt aber erst in den Bau des menschlichen Kopfes herein. Dieser menschliche Kopf könnte niemals durch irgendwelche irdischen Kräfte entstehen, obwohl seine Substanz aus den Erdenstoffen genommen ist. So baut im menschlichen Haupte, das selber eine Art kleiner Kosmos ist, aus Erdenstoffen die Geistwelt ein Gebilde auf. Gerade das Umgekehrte ist der Fall bei dem Stoffwechselgliedmaßenmenschen, bei demjenigen Menschen, der also die Organe für die äußere Bewegung enthält, Beine, Arme, dasjenige, was sich von Beinen und Armen nach innen fortsetzt, die Verdauungsorgane. Ich lasse in der Mitte aus zunächst die rhythmische Organisation, Atmungs- und Blutzirkulationsorganisation und ich nehme jetzt dasjenige, was sich aus all dem zusammensetzt, was verdaut, was ernährt und demjenigen, was aus der Verdauung, der Ernährung, also aus der inneren Verbrennung des Menschen hervorgeht, als Bewegung des Menschen. Das ist nun seiner Substanz nach gar nicht aus der Erde aufgebaut. So unwahrscheinlich Ihnen das zunächst klingt, so tragen Sie gerade in Ihrem Stoffwechselgliedmaßen Menschen etwas in sich, was seiner Substanz nach gar nicht aus der Erde aufgebaut ist, sondern das seiner Substanz nach ganz und gar besteht aus der Substanz der dritten Welt, aus der Substanz, die in der geistigen, in der spirituellen Welt vorhanden ist. Sie werden sagen, aber ich sehe doch die Beine, sie sind doch physisch, sinnlich sichtbar. Wenn sie aus geistiger Substanz bestünden, so wären sie doch nicht sinnlich physisch sichtbar. Es ist ein ganz berechtigter Einwand, aber da kommt Folgendes in Betracht. Ihre wahren Beine sind nämlich durchaus geistig, ihre wahren Arme auch durchaus geistig, und der Stoff wird nur vom Kopf hineingeschickt. Der Kopf ist dasjenige Organ, das nun die Geistarme und Geisthände, Geistbeine und Geistfüße ausfüllt mit dem Stoffe. Der dringt nur ein in das Geistige der Gliedmaßen und der Verdauungsorgane, so dass dasjenige, was eigentlich ganz und gar aus der geistigen Welt heraus ist, in der Substanz durchsetzt wird, durchtränkt wird mit physischem Stoff, aber vom Kopf aus. Deshalb ist es so, dass man zunächst mit physischer Wissenschaft so schwer begreifen kann, dass der Mensch aus Kopf, Brust und Gliedmaßen Verdauungsorganen besteht. Da stellen sich die Leute vor, der Kopf ist oben und der Mensch hat eigentlich nur da den Kopf, wo ihn der Enthauptete nicht mehr hat. Das ist aber nicht der Fall, sondern der Kopf des Menschen ist stofflich überall. Der Mensch ist auch in der großen Zehe Kopf, weil der Kopf da die Substanz hineinschickt. Aber ursprünglich primär ist nur Kopfsubstanz irdisch. Der Kopf gibt dann die Erdenstofflichkeit an die übrigen Substanzen ab, während die eigene Substanz der Stoffwechselgliedmaßenorgane aus der geistigen Welt genommen ist. Bringt man es durch eine starke negative Autosuggestion dahin, sich den Kopf von einem Menschen wegzusuggerieren, so dass man imstande ist, nicht nur in Gedanken, sondern durch eine starke negative Autosuggestion den Menschen kopflos erscheinen zu lassen, dann verschwindet auch die übrige Organisation und mit dem Kopf ist das weg, was der ganze Mensch ist als sinnlich anschaubares Wesen. Man muss dann das übrige seelisch-geistige anschauen, wenn es überhaupt noch für einen da sein soll, weil wir in Wirklichkeit herumgehen, bestimmt von den höheren Wesen aus, mit Geistbeinen und Geistarmen und nur der Kopf gewissermaßen das durchtränkt, ausfüllt mit physischen Stoffen. Dagegen sind die Kräfte, die Aktivität für alles das, was Stoffwechselgliedmaßen Mensch ist, von der physischen Welt hergenommen, so dass, wenn sie das eine Bein vorsetzen oder den Arm bewegen, mit Hebelkräften nach mechanischer Ordnung, diese mechanische Ordnung ja auch die chemischen Vorgänge, die in den Armen und in den Beinen vor sich gehen, wenn man sich bewegt oder die chemischen Vorgänge, die in den Verdauungsorganen vor sich gehen, dass die irdische Aktivität sind, so dass sie also in ihren Gliedmaßen an sich tragen unsichtbare Substanzen, aber solche Kräfte, die dem Erdendasein entnommen sind. Wir sind also aufgebaut als Mensch in Bezug auf unser Haupt für dasjenige, was dieses Haupt an Substanz enthält, von der Erde aus. Wir sind durchsetzt von Kräften in Bezug auf unser Haupt vom Himmel aus. Wir sind in Bezug auf unsere Gliedmaßen aufgebaut, ganz und gar aus einer Substanz, die vom Himmel herunter ist. Aber die Kräfte, die in dieser Himmelsubstanz während unseres Erdenlebens von der Geburt bis zum Tode spielen, das sind die Kräfte der Erde, Gravitationen, das sind die anderen physischen Kräfte der Erde, Das sind die chemischen Kräfte der Erde. Sie sehen also, das Entgegengesetzte ist bei Kopf und Gliedmaßen der Fall. Der Kopf besteht aus Erdenstoff und wird seinen plastischen Formen nach aus der Himmelsaktivität gebildet. Die Gliedmaßen des Menschen und damit zusammen die Verdauungsorganisation sind ganz und gar aus Himmelssubstanz gebildet. Man würde sie nicht sehen, wenn sie nicht vom Kopf durchtränkt würden mit irdischer Substanz. Aber indem der Mensch geht, indem der Mensch greift, indem der Mensch verdaut, indem sich die Himmelssubstanz der irdischen Kräfte um dieses Leben auf Erden von der Geburt bis zum Tode zu führen. In dieser komplizierten Weise steht der Mensch in Relation, in Beziehung zu den drei Welten. Er hat also die geistige Welt, ihrer Aktivität nach Anteil an seinem Kopfe, ihre Substanz nach Anteil an dem dritten Organisationssystem des Menschen, an dem Stoffwechselgliedmaßensystem. Er hat die unterste, die am meisten sinnliche Welt durch ihre Aktivität Anteil an dem Stoffwechsel und an den Gliedmaßenbewegungen. Durch ihre Substanz hat sie Anteil am Kopfe. Dagegen ist das Substanzielle des dritten menschlichen Systems ganz und gar ein geistiges. Im mittleren System, das die Atmung und die Blutzirkulation umfasst, in dem gehen eben durcheinander geistige Aktivität, stoffliche Substantialität. Aber die geistige Aktivität, die durch unsere Atmungsbewegungen, durch unsere Herzbewegungen strömt, die ist wieder etwas begleitet von Substantialität. Und ebenso ist die Substantialität des irdischen Wesens, insofern sie durch den Sauerstoff in die Atmung einströmt, etwas begleitet von irdischer Tätigkeit. Sie sehen also, in dem mittleren Menschen, in dem zweiten System des Menschen, da strömt alles zusammen. Da strömt himmlische Substantialität und Aktivität ein, da strömt irdische Aktivität und Substantialität ein. Dadurch wird der Mensch empfänglich, nun auch hier entgegenzunehmen die Aktivität der mittleren Welt und die Substantialität der mittleren Welt. Es kommt also im mittleren Menschen viel durcheinander. Deshalb müssen wir im mittleren Menschen dieses wunderbar vollkommene rhythmische System haben, den Herzrhythmus, den Lungenrhythmus im Atem, weil alles dasjenige, was da an Aktivität und Substantialität durcheinander kommt, im Rhythmus sich ausgleichen, sich harmonisieren, sich melodisieren will und es auch kann, weil der Mensch so veranlagt ist. Während also Aktivität und Substantialität aus ganz verschiedenen Quellen im Kopfsystem, im Gliedmaßensystem kommen, strömt im mittleren System aus allen drei Welten und noch dazu in verschiedenartiger Weise hier die Aktivität von Substantialität begleitet, hier die Substantialität von Aktivität begleitet, hier reine Aktivität, hier reine Substantialität. Das strömt im mittleren Menschen ein. Und wenn Sie eines Menschen Pulsschlag beobachten als Arzt, so fühlen Sie eigentlich im Pulsschlag den Ausgleich zwischen Himmelsseele und irdischer Aktivität und Substantialität. Und wenn Sie die Atemzüge beobachten, so fühlen Sie wiederum dieses Streben des Menschen in seinem Inneren nach der Ausgleichung dieser verschiedenen Agenzien, die aus der mittleren Welt in Beziehung zu ihm stehen. Sehen Sie, das ist die Beziehung des Menschen zu den drei Welten. Sie werden sagen, das ist eine sehr komplizierte Sache. Und in der Tat, wenn man einen Vortragszyklus bis zu diesem Moment führt, dann erscheint er in der Regel leicht verständlich, wenn man ankommt an diesem Punkte, wo man nun die Beziehung des Menschen zur Welt ins Auge fassen muss. Da sagen sich oftmals die Zuhörer, da wird die Geschichte schwer verständlich. Da geht es nicht mehr recht mit. Aber sehen Sie, ein vorurteilsfreies, wirklich subtiles Denken kommt schon mit. Und es gibt für dieses Denken des gesunden Menschenverstandes ja eigentlich einen Trost. Das ist der, dass man beim wirklichen Durchstoßen des Chaosschleiers, wie ich vorhin sagte, und beim Eintreten in diese Welt, die eine dreifache ist, die in einer ungeheuer komplizierten Art ihre Tätigkeit und ihre Substanz in die physische Welt hereinschickt, wo in der Tat die Dinge so verwirrend sind, dass man, indem man durch den Schleier hindurch aus der physisch-sinnlichen Welt in sie eintritt, in vollem Sinne des Wortes gewarnt wird, indem einem etwa, ich sage das scheinbar im Bilde, aber dieses Bild entspricht tatsächlich einer wirklichen Erfahrung, beim Eintritt in die geistige Welt gesagt wird, willst du nicht alles zurücklassen, was du in der physischen Welt als deine gewöhnliche naturalistische Logik betrachtet hast, was du da als den Zusammenhang der Dinge betrachtet hast, willst du nicht dieses ganze physische Kleid zurücklassen, so tritt lieber nicht ein in die geistige Welt, denn da wirst du dich ganz anderer Ideenverbindungen, ganz anderer Ordnungen, einer ganz anderen Logik bedienen müssen. Und wenn du noch etwas hereintragen willst von deiner physischen Logik in diese geistige Welt, so wirst du darinnen unweigerlich in Verwirrung kommen. Und man muss unter denjenigen Dingen, die zur Vorbereitung gehören für Meditation und Konzentration, die ich schon erwähnt habe, auch das haben, dass man diese Warnung voll beobachtet, wirklich nicht die sinnliche Logik hereintragen will in die Logik der geistigen Welt. Ich möchte sagen, das ist die bedeutsame Warnung, die diejenige macht, wir werden sie noch genauer kennenlernen in den folgenden Vorträgen, die man den Hüter der Schwelle nennen kann, einem zunächst zuteil werden lässt, wenn man den Vorhang durchschreiten will. Aber auch, wenn man wiederum zurückkehren will in die physisch-sinnliche Welt, dann erhält man von diesem Hüter eine mächtige, deutliche Warnung. Man muss ja wieder zurückkehren, wenn man Erdenmensch ist, sonst würde man niemals aus den Ereignissen der geistigen Welt herauskommen. Man würde seinen physischen Erdenleib allmählich tot zurücklassen. Man muss immer wieder zurückkommen. Man muss in der physischen Welt essen und trinken, nach der naturalistischen Logik. Man muss sich sogar den anderen Gewohnheiten des Tages fügen, nach naturalistischer Logik. Man muss also wieder eintreten in eine Welt, wo wirklich die Dinge so vor sich gehen, dass ganz naturalistisch-materialistische Logik drinnen ist, so zum Beispiel zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend immer geklingelt wird. Man muss also immer wiederum in diese naturalistische Welt zurückkehren. Dazu ist es notwendig, dass man wiederum, wenn man eingedrungen ist in die geistige Welt und zurückkehrt in die physisch-sinnliche, damit man nun nicht als Mensch in eine unmögliche Lage kommt, die zweite Warnung des Hüters der Schwelle berücksichtigt, der an dem Orte steht, wo der Schleier des Chaos physisch-sinnliche Welt und geistig-himmlische Welt trennt. Und die besteht darinnen, dass er einem sagt, vergiss in keinem Moment deines physischen Erdenlebens, dass du in der geistigen Welt drinnen warst, denn allein wirst du dich auch wiederum in der physischen Erdenwelt für diejenigen Zeiten, in denen du dich darinnen aufhalten musst, mit Sicherheit bewegen können. So erhält man gegenüber dieser Welt, mit der der Mensch in der Art, wie ich es ihnen schematisch dargestellt habe, durch seine drei Glieder in Beziehung steht, beim Eintritt die Warnung, alles abzulegen, was naturalistische Logik ist, zurückzulassen, dieses sinnliche Gewand an der Schwelle und hinüberzutreten mit der Voraussetzung, eine wirklich geistige Logik sich anzueignen, ein geistiges Denken, geistige Ideenzusammenhänge. Und wenn man wieder zurückgeht, erhält man die ebenso strenge, ja viel strengere Wahrnehmung, um nicht zu vergessen, in keinem Augenblicke dasjenige, was man da erlebt hat in der geistigen Welt. Das heißt, sich nicht wiederum bloß durch das gewöhnliche Bewusstsein, den sinnlichen Trieben und so weiter zu überlassen, sondern in allem sich bewusst zu sein, dass man das Geistige hereinzutragen hat in diese physische Welt. Sie sehen, die zwei Warnungen sind sehr voneinander verschieden. Beim Eintritt in die geistige Welt spricht der Hüter der Schwelle, vergiss für die Momente deines geistigen Erkennens die physisch-sinnliche Welt. Für den Austritt aus der geistigen in die physisch-sinnliche Welt spricht der Hüter der Schwelle, vergiss niemals, erinnere dich stets auch wiederum in der physisch-irdischen Welt deiner Erfahrungen in der geistig-himmlischen Welt.